Guten Morgen, auch von meiner Seite, hier im Raum und natürlich auch online. Wir vermissen euch hier, ihr Lieben. Kommt, wir applaudieren mal. Wir vermissen euch. Wir stellen uns so Gesichter vor. Renate, wo bist du? Wir vermissen dich. Stefan, Ramona, wo seid ihr? Und die anderen, wir vermissen euch. Amen. Ich habe euch das gesagt, wenn ich die nächsten Wochen komme, dann machen wir weiter in dieser aktuellen Predigtreihe, die ich mache. Geistlicher Kampf, biblisch ausgewogen. Und heute sind wir bei Teil 3 und ich gebe einen ganz kurzen Rückblick. Teil 1 sprach ich von dieser unsichtbaren Realität, dass wir das ganz klar wahrnehmen müssen als Christen, dass wir das blicken müssen, dass in dieser unsichtbaren, übernatürlichen Welt zwei Reiche im Konflikt miteinander sind. Auf der einen Seite das Reich des Lichtes und auf der anderen Seite das Reich der Dunkelheit. Und ich habe im ersten Teil sehr genau erklärt, ich habe da noch ein Wortstudium gemacht über Nüchternheit. Vielleicht erinnert ihr euch, dass man sehr nüchtern an diese Thematik, gerade mit dem Feind, mit Satan und der dämonischen Welt herangehen muss, aber dass man sich eben auch wirklich damit auseinandersetzen muss. In nüchterner Weise, aber wir müssen uns als Christen damit auseinandersetzen, was ist dann letztlich, wenn das so ist, wie die Bibel es sagt, was es im Praktischen für unser Leben bedeutet. Das war der erste Teil. Der zweite Teil, da ging es darum, dass wir uns richtig gegenüber dieser Wahrheit positionieren. Wir können das jetzt nicht ignorieren. Das ist schlimm. Manche denken, ja, wenn ich mich verstecke und die Füße stillhalte, ne, so wie Vogelstrauß, Kopf in Sand, dann bemerkt der Feind mich nicht. Das ist ein ganz großer Trugschluss. Und dann verhalten wir uns passiv und dann hat der Teufel schon gewonnen. Wenn die Christen sind, den Kopf in den Sand stecken, dann applaudiert die Hölle und sagt, wow, wir haben den Sieg. Aber der Sieg in der Bibel steht, dass unser Herr den Sieg hat, stimmt's? Und ich habe das ganz klar gemacht, wir können nicht passiv bleiben gegenüber dieser Tatsache. Aber wir sollten auch nicht, ich habe diese Extreme dann beschrieben, von dieser totalen Passivität und der Verdrängung dieses Themas bis zu Gruppierungen, die ich ja auch erlebt habe in den 90ern, die in so unnüchterner Weise mit diesem Thema umgegangen sind, so abgedreht, dass man sagt, also Leute, das so geht es nun wirklich auch nicht, dass man sich regelrecht unnüchtern in Kämpfe mit dem Feind stürzt und nicht vorbereitet ist und gar nicht weiß, mit wem man sich da eigentlich anlegt. Und das ist dann auch ein bisschen heikel. Und dass so ein Extrem dann auch man verfallen kann, dass man nach dem Feind überall ausschaut. Kennt ihr solche Christen? Hinter jedem Busch ist dann ein Dämon. Und Leute, so ist es nicht. Halleluja, Amen. So ist es nicht. Aber es geht darum, wenn der Feind in unser Leben tritt und wenn wir in solche Kämpfe geraten, dass wir dann bereit sind. Darum ging es im zweiten Teil. Und heute geht es weiter. Seid ihr gespannt, um welches Thema es heute geht? Heute, der dritte Teil, den habe ich benannt und ich habe ihn mehrfach umbenannt, weil ich immer nicht zufrieden war, aber jetzt bin ich zufrieden. Und ich nenne diesen dritten Teil, der richtige Start ist entscheidend. Da ist eine ganze Menge dran, wenn man richtig startet oder falsch startet. Stellt euch mal so einen Lauf irgendwo bei den Olympischen Spielen vor, wenn die Leute alle in diese Richtung starten und einer startet in diese Richtung. Dumm gelaufen, ne? Oder die sind alle schon losgerannt und der ist nicht aus den Startlöchern gekommen. Also der richtige Start ist sehr entscheidend. Darum geht's heute. Und wenn ihr zu Hause eine Bibel dabei habt und hier wird's ja rangeworfen, dann schlagt doch mit mir mal den Epheserbrief Kapitel 6 auf. Wir bleiben heute hauptsächlich im Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 6, die Verse 10 bis 14. Und ich nehme das, ich habe das genommen aus dieser sehr interessanten modernen Bibel. Übertragung, das Buch. Ich habe dir hier in letzter Zeit ja ein paar Mal zitiert und ich sage an mancher Stelle wirklich interessant. Okay, ich lese mal Epheser 6, die Verse 10 bis 14 nach das Buch. Und jetzt zum Schluss, stärkt euch selbst durch Jesus den Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Rüstet euch aus mit der gesamten Waffenrüstung Gottes. damit ihr feststehen könnt gegen die heimtückischen Angriffe des Zerstörers. Denn unser Einsatz richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die herrschenden Mächte, die Autoritäten, die Weltbeherrscher, die in dieser Finsternis ihr Unwesen treiben, und gegen die Geistesmächte der Bosheit, die sich in der himmlischen Welten aufhalten. Deshalb zieht die gesamte Waffenrüstung an, die Gott für euch bereithält, damit ihr in der Lage seid, Widerstand zu leisten. An dem Tag, merkt ihr, es geht nicht um die ganze Zeit, sondern an dem Tag, an dem sich die Bosheit erhebt, und damit ihr dann, wenn ihr alles überwunden habt, immer noch steht. Und den einen Vers, nur ganz kurz den Anfang von 14. Deshalb steht aufrecht. Bis dahin. Deshalb steht aufrecht. Okay, ihr Lieben. Zuerst möchte ich euch eure Aufmerksamkeit auf den Begriff in diesem Text lenken. Stehen, Stand oder Widerstand. Ja? Das geht los ab Vers 10. Vers 10. Ja? Es geht darum, dass, welche Übersetzung ist das? Das ist das Buch. Okay. Ja? Da steht dann, rüstet euch aus mit der gesamten Waffenrüstung Gottes, damit ihr fest stehen könnt. Und dann auch zum Schluss nochmal, deshalb zieht die gesamte Waffenrüstung an, die Gott für euch bereitet, damit ihr in der Lage seid, Widerstand zu leisten. Und dann ganz zum Schluss, wenn ihr alles überwunden habt, ja, dass ihr immer noch steht, und der Anfang von 14, der steht deshalb aufrecht. Also die Position, wenn es um den Feind geht, ist stehen. Widerstand. Und das leuchtet total ein, wenn du in einen Kampf kommst, vor allem in einem Nahkampf. Und ihr müsst euch das vorstellen, vom Kontext der damaligen Zeit hatten alle, die das hörten, das römische Imperium und die Legionäre vor Augen. Und die waren ja nicht so blöd wie in den Asterix-Comics. Ihr versteht, ne? So doof waren die nicht. Das waren die Elite-Truppen der Welt. Das war das Weltreich. Die hatten die besten Truppen der Welt. Und wenn die dann marschiert sind, ihr kennt alle diese Schildkrötenformationen, wenn die Schilde rundherum und über Köpfe, das war wie ein mobiler Panzer sozusagen, den konnte niemand aufhalten, wenn die zusammen da angerückt sind. Und hier wird das ja auch im Plural gesagt, da steht nicht, dass du einzeln nur Kampfführung machen sollst, sondern gemeinsam, ihr macht ihr zusammen eine Kampfführung, als Gläubige zusammen. Jesus hat die Jünger auch zu zweit hier ausgesandt, ist ja interessant. Ne, auch Dämonen austreiben, nicht alleine, seid zusammen. Und dann stellt euch das vor, wenn diese Truppen sich dann aufstellen, es geht nicht um Erobern, weil Jesus ja schon erobert hat und gesiegt hat, sondern es geht darum, das, was Jesus erobert hat, zu halten. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Du stehst und verteidigst und dann nimmst du einen richtig guten Stand ein. Das ist jedem klar, wenn er kämpft, ob im Boxen, im Ringen, bei den Legionären. Du nimmst einen richtig guten Stand, dass du nicht gleich weggefegt wirst. Also der Stand, diese Position ist gegenüber dem Feind sehr entscheidend. Ihr Lieben, und dann möchte ich euch mit der Nase auf etwas stupsen, was gleich dazu, zu dem Vers 10 steht. Und jetzt, guck mal, was steht da? Und jetzt zum Schluss. Interessant, ne? Und die anderen Übersetzungen, Frank, du kannst die dran lassen. Ich habe das nur mal recherchiert, wie die anderen das formulieren. Die anderen sagen dann tatsächlich auch, nun noch ein letztes Wort, zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Und einmal geht es natürlich hier um die Strukturierung des Apostel Paulus, des Epheserbriefes. Ist ja völlig klar. Der Epheserbrief hat wie viele Kapitel? 6. Und jetzt ist er langsam am Schluss angekommen. Deshalb ist völlig klar, zum Schluss, Leute, geht es nochmal um was ganz Wesentliches. Zum Schluss geht es um den Widerstand gegen den Feind. Und wenn wir uns die Strukturierung des Epheserbriefes angucken, dann hat er eigentlich zwei Hauptteile. Ihr Lieben, es geht darum, dass wir erkennen, wenn wir den Brief lesen, dass tatsächlich, kannst du sagen, die Hälfte, die ersten drei Kapitel, einen Block bilden. Und von 1 bis Kapitel 3 und dann die Kapitel 4 bis 6 auch einen Block bilden. Und das Interessante ist, dass in dem ersten Block es geht über die gute biblische Lehre unserer Erlösung und unserer Position, die Gott uns in Christus geschenkt hat. Es ist eine fantastische Lehre darüber in den ersten drei Kapiteln. Und dann, wenn du die Kapitel 4, 5 und 6 anguckst, dann geht es in die Praxis. Dann geht es in die Umsetzung der Theorie, ja, dass wir sie in unser praktisches Christsein, in unseren Alltag integrieren. Da geht es dann um solche Sachen, ja, vorher sind wir in der Gegenwart Gottes, wir haben es mit Gott zu tun, dann haben wir es in der Welt, dann müssen wir wandeln und handeln, ja, dann haben wir mit der Gemeinde zu tun, mit den Beziehungen, mit unserer Ehebeziehung, mit unserer Familie, mit den Arbeitgebern. Und sehr interessant, da geht es dann um unseren Wandel und Handel in der Welt. Und der letzte Teil, dann kannst du sagen, der ist nochmal unterteilt in zwei Abschnitte, nämlich im Leben in dieser Welt, also der ganze erste Block, da geht es um unsere Beziehung, Kapitel 1 bis 3, vertikal, unsere Beziehung des Gläubigen zu seinem Gott, zu seinem Vater, zu seinem Erlöser, zu seinem Herrn. Vertikal, die ersten drei Kapitel. Dann die Kapitel 4, 5 und Anfang von 6 noch, geht es um die horizontalen Beziehungen, dass wir das, was wir mit dem Herrn gemeinsam an Einheit erleben, auf dieser Welt mit seinem Leib, mit seiner Gemeinde praktizieren. Diese Einheit, dass wir uns gemeinsam aufbauen und stärken und dann gemeinsam gestärkt in diese Welt gehen, in unsere Ehen, in unsere Familien, in unsere Kontaktwelt, in die Arbeitswelt und dass wir das Licht, das wir empfangen haben am Thron und den Segen, dass wir den in die Welt bringen. Es ist so logisch und so einfach und so gut strukturiert aufgebaut, der Epheserbrief. Das ist der Knaller, dieser Brief. Und als letztes, wo dieser zweite Teil nochmal zum Schluss nochmal unterteilt wird, in den Schluss des sechsten Kapitels, ab Vers 10. Da geht es um unsere Position und unseren Stand, den wir einnehmen sollen gegen den Feind. Und der ist unter unseren Füßen. Und das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Der ist nicht über uns. Wir müssen nicht Hubschrauber nehmen und Flugzeuge, um dem nahe zu kommen. Der ist nach der Bibel unter den Füßen des Leibes Christi. Und wir sind der Leib Christi. Das könnt ihr in der Bibel nachlesen. Das ist sehr, sehr entscheidend. Wir müssen nicht einen Sieg erringen. Wir kommen vom Sieg Jesu Christi. Und das ist eine andere Position im Kampf. Versteht ihr? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Struktur dieses Briefes erkennen. Und der Herr hat mir klar gemacht, ich wollte ja eigentlich nach der Reihe in Christus, wollte ich noch einen Teil machen mit dem, wo ich dann erkannt habe, was der Feind bei Jesus attackiert hat, nämlich die Identität von Jesus in der Wüste. Wenn du Gottes Sohn bist, da kommen wir noch irgendwann hin. Aber als ich mich anfing, damit zu beschäftigen, dachte ich, das ist ja ein Thema. Und ich merkte vom Heiligen Geist, es ist dran, ich muss das ganz neu entfalten. Es ist 25 Jahre her, dass ich mich intensiv damit befasst habe. Und es ist so wichtig. Spürt ihr das nicht auch? Es ist so wichtig. Ich glaube, der Heilige Geist bringt das neu auf die Tagesordnung. Und deshalb geht es nicht nur um die Struktur dieses Briefes jetzt hier, sondern es geht ganz klar darum, dass man nicht mit etwas anfangen sollte, wo die Bibel sagt, zum Schluss. Versteht ihr? Hey, zum Schluss haben wir mit dem Feind zu kämpfen. Man sollte lieber beim Anfang anfangen. Stimmt's? Das ist wirklich sehr interessant. Und ich möchte dazu sagen, noch von Salomo, ihr kennt das bestimmt, dass der weise König Salomo, wo er noch jung und weise war im Alter, wurde er unweise, aber wo er jünger war, da hat er geschrieben, dass alles seine Zeit hat und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine gesetzte Frist. Das kennen die aus dem Prediger Salomo aus Kapitel 3. Und es geht in unserem Leben einfach darum, dass wir zur richtigen Zeit das Richtige tun. Das ist so entscheidend. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich am richtigen Punkt starten. Dazu möchte ich ein Beispiel euch sagen, wie ich auf dieses Thema damals gestoßen bin und wie der Herr das vertieft hat. Also in den 90er Jahren, da war das Thema auf sämtlichen Konferenzen in den Gemeinden, geistlicher Kampf war überall angesagt. Vielleicht erinnern sich manche von euch. Egal, wo du hinkommst, auf welcher Tagung, Seminar, Konferenz, überall war geistlicher Kampf. Und manchmal auch sehr unnüchtern. Und einer meiner geistlichen Väter hat dann dieses Buch geschrieben, Wolfram Kopfermann, Macht ohne Auftrag, und hat diese unvernünftigen Praktiken angeprangert, sagt, Leute, so geht das nicht, so gehen wir völlig falsch an diese Geschichten ran. Und dann wurde ich eingeladen von ihm mit einer Gruppe von anderen geistlichen Leitern und Mitarbeitern, eine Studienreise in die Gemeinde von Colin Urquhart nach England, nach Horsham südlich von London zu unternehmen. Und diese Gemeinde hatte seit ungefähr 3 Jahren, 92 glaube ich, eine für europäische Verhältnisse drastische Erweckung erlebt. Und ich hatte vorher in Büchern, ich habe darüber gelesen, ich habe schon seit Ende der 80er, die gab es früher bei PJ, diese Bücher von Colin, Christus in dir und alles, was der erlebt hat. Wer kennt die Bücher? Wer kennt Colin Urquhart? Das sind doch einige, ja. Ja, genau. Und das Interessante ist ja, wenn du die Dinger vorher gelesen hast, du begeistert warst und dann kommst du dahin. Und ich wusste, es war eine Gruppe von 30 Leuten, denen Gott dann klar gemacht hat, weil sie eigentlich waren sie von Gott aus Gemeinden herausgeführt worden und sie machten jetzt einen Dienst national und international, um Leuten überall in Erweckungsfragen und Aufbruch und Gemeindewachstum zu dienen. Dann hatten sie gebetet, Herr, was ist als Strategie denn für uns hier dran, hier vor Ort? Und Gott sagte, gründet wieder eine Gemeinde. Ich habe keine andere Methode, als ich will meine Gemeinde bauen. Und der Hammer war, nachdem sie das ganz klar empfangen haben, sie haben das geprüft, alle hatten den Eindruck, ist zwar komisch, aber Gott hat uns doch vor Jahren erst in diesen internationalen Dienst geführt. Sie fingen an, sie waren gehorsam, haben eine Gemeinde gegründet und nach einem Jahr waren sie von dieser kleinen Gruppe von 30 auf 300 gewachsen. In Europa. Das ist absolut sensationell. Da kannst du nur von Erweckung sprechen. Das ist nicht mehr nur Gemeindewachstum. Und im zweiten Jahr waren sie 500. Wir kamen dann im dritten dahin und wir hatten den Eindruck, sie sind 800 oder 900, als wir dahin kamen. Versteht ihr, Wolfram Kopfermann hat sich die letzten Jahre seines Lebens intensiv mit Erweckungen auseinandergesetzt und wollte das sozusagen wissenschaftlich erforschen. Was geschieht da? Was passiert da? Wie sind die Grundlagen dafür? Und als wir dann dahin kamen, ich hatte mich vorher mit dem Epheserbrief und geistlichen Kampf befasst und hatte dieses kleine Buch, das ich euch sehr empfehlen kann, weil ich ein Stück weit jetzt diese Teile, die jetzt folgen, ein bisschen darauf aufbaue, dieses interessante kleine Buch, diese Abhandlung von dem chinesischen Bibellehrer, Watchman Nee, kennt ihr den auch? Ja? Der schreibt sehr gehaltvolle Bücher, kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr, und dieses Buch, diese kleine Abhandlung hat nur 64 Seiten sogar nur über den Epheserbrief und heißt Sitze, Wandle, Stehe. Und da geht es um diese Einteilung, die man erkennen kann, die der Apostel Paulus vorgenommen hat. Und interessant war, dass der Bibelschuldirektor, die dieser Gemeinde dann angegliedert worden ist, diese Bibelschule, weil die so stark wachsen, die haben gesagt, wir müssen unsere Leute wirklich ausbilden, dass der Bibelschuldirektor Michael Barling dann ein Seminar machte über dieses Buch, was ich gerade einige Monate und ein halbes Jahr gerade selber durchstudiert hatte. Ich dachte, das passt wie die Faust aufs Auge. Dieses Seminar nehme ich mit und gehe dann in diese Teile, in dieser Erweckungswoche da rein. Und Leute, es gibt manchmal so Führungen und Fügungen mit übergeordneten Zusammenhängen in unserem Leben, die sind einfach grandios. Wisst ihr, wovon ich spreche? Wo du merkst, da ist Gott in der Geschichte drin. Ich war selber durch eigene Studien alles vorbereitet worden. Und jetzt wurde das vertieft. Und ich kann dadurch sagen, durch diese Literatur von Kopfermann, durch diese gesunde Prägung und durch das, was dort in England ich auch noch gelernt habe, ich habe nicht viel davon, sage ich mal, im Langzeitgedächtnis vielleicht abgespeichert, aber es ist eine Grundlage in mir gelegt worden, die verschiedene, nach 25, 26 Jahren. Und ich konnte mich erinnern, und der Herr hat das jetzt wieder abgerufen und wachgerufen, kann darauf aufbauen. Es ist sehr, sehr interessant und ich empfehle euch dieses Büchlein, wenn ihr es irgendwo auftreiben könnt, wenn es noch zu kaufen gibt oder irgendwo antiquarisch, Watchman Nee, sitze, wandle, stehe, es lohnt sich absolut. Und deshalb, es geht darum, dass wir an der richtigen Stelle starten. Das ist mein Thema heute. Der Start ist entscheidend. Du kannst nicht, komm, wir kämpfen jetzt mal alle. Komm, wir gehen alle in diese Position. Wir stehen gegen den Feind und dann vertreiben wir ihn aus Göppingen. Versteht ihr, das ist unnüchtern und das ist so wirklich nicht richtig. Und deshalb sagt uns schon unser gesunder Menschenverstand, du kannst nicht mit dem Schluss beginnen und erst recht nicht mit Kampf. Wir sollten immer am Anfang beginnen. Und ich zitiere jetzt ein paar Mal in dieser Verkündigung den Watchman Nee und der sagt drastische Sätze, Leute. Pass mal auf. Zitat Watchman Nee. Wir begannen unser Christenleben nicht aufgrund dessen, was wir getan haben, sondern aufgrund dessen, was der Herr für uns getan hat. Wer nicht da angefangen hat, ist kein Christ. Er ist ein Mann der klaren Worte. Dann schreibt er, die meisten Christen begehen den Fehler, mit dem Wandeln und Handeln sozusagen beginnen zu wollen, und dann, um dann sitzen zu können. Die biblische Reihenfolge ist aber gerade umgekehrt. Unser natürlicher Verstand sagt uns, dass wir ohne zu wandeln das Ziel doch gar nicht erreichen können. Wie können wir ohne uns fortzubewegen irgendwohin gelangen? Im christlichen Leben gilt eine andere Reihenfolge. Versuchen wir selber etwas zu tun, erreichen wir nichts. Bemühen wir uns selbst, misslingt es. Das Christentum beginnt nicht mit einem Handeln unsererseits, sondern mit einer großen, vollendeten Tatsache. So sind wir von Anfang an eingeladen, uns zu setzen und uns über alles zu freuen, was Gott für uns getan hat. Herzlich willkommen im Land der Ruhe. Bitte nimm Platz im himmlischen Bereich, im Thronraum Gottes. Und ich werde euch das aufzeigen im Epheserbrief. Und mich hat das ganz neu geflasht. Vieles davon wusste ich. Manchmal habe ich das praktiziert. Ich versuche es jetzt jeden Tag zu praktizieren. Und es ist gut, weil es die geistliche Realität ist, ob wir es sehen oder nicht. Es sind die geistlichen Realitäten, die Gott für uns geschaffen hat. Wir müssen uns das nicht erarbeiten. Das ist das Gute an dieser Nachricht. Das ist fantastisch, ihr Lieben. Deshalb gehen wir jetzt ganz an den Anfang des Epheserbriefes, Epheserbrief Kapitel 1, in den Vers 3, einmal nach der Elberfelder und danach nach der modernen Hoffnung für alle. Epheser 1, Vers 3, nach der grundtextgetreuen Elberfelder heißt der Vers, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Was für eine Aussage, oder? Hey, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und die Moderne, die führt uns noch näher ran an das Thema. Hoffnung für alle. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Merkt ihr was? Zugang. Und wir wissen das theologisch. Wir feiern bald Ostern. Wir feiern Karfreitag. Was geschah in dem Moment, als Jesus starb und rief, es ist vollbracht? Was geschah im Tempel in dem Moment? Der Vorhang des Allerheiligsten wurde zerrissen. Und wo kein Mensch außer der Hohepriester des Volkes Israel, ihr studiert ja diese Sachen seit ein, zwei Jahren, ich weiß das ja von euch, nur einmal im Jahr einen großen Versöhnungstag Zugang hatte an diesen Ort. Und jetzt sagt er für die Menschen des neuen Bundes, die du und ich sind, der Zugang zum Allerheiligsten ist für jeden, weil ihr mir ein Volk von auserwähltem königlichen Priestertum seid. Jeder von euch hat Zugang in den Thronraum des Himmels, in das Allerheiligste. Wow, das ist eine Botschaft, oder? Und pass mal auf, das wird noch besser, wenn wir in Epheser 2, Vers 6 gehen. Also das flasht einen wirklich. Epheser 2, Vers 6. Nach Elberfelder, ich zitiere dann ein paar andere. Du lässt einfach Elberfelder stehen, Frank. Ich zitiere noch ein paar andere. Nach der Elberfelder heißt dieser Vers, er, also der Vater hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Stellt euch vor, was dieser Vers aussagt, weil wir kennen diese Lehre aus dem Römerbrief, wo es heißt, unser alter Mensch ist mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, in der Taufe begraben. Und jetzt kommt die Fortführung dieser Lehre. Wie gut ist das schon, dass der alte Mensch tot ist, ne? Aber wie gut ist diese Botschaft, die ganz klar fortgesetzt wird vom Apostel Paulus, ja derselbe Verfasser. Römerbrief, Epheserbrief. Wir sind nicht nur, der alte Mensch ist nicht nur gestorben, wir sind von neuem geboren und diese neue Natur, sie ist mit Christus. Jetzt müssen wir das lesen. Unser Geist. Natürlich ist unser Körper und unsere Seele nicht im Himmel, aber unser Geist ist mit auferweckt und er lässt unseren Geist mitsitzen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Ist das eine gute Nachricht? Das ist sehr wichtig.
Ja, ich merke schon, ja.
Leute, das geht hier nicht um den Verstand, weil der Verstand ist ein Teil unserer Seele. Amen. Wir sind nicht körperlich in den Himmel verrückt. Entrückt. Verrückt sind wir auch manchmal, ja. Aber ihr wisst, was ich sage. Natürlich nicht körperlich. Natürlich nicht mit unserer Seele. Aber unser Geist hat Zugang zu Gott. Und die Bibel sagt uns, das musst du dir nicht erarbeiten. Du musst nicht, ich muss jetzt hier 3 Stunden fasten und beten, ich muss fürchterlichen Lobpreis machen, dass ich an diesen Ort komme. Sondern der Vater sagt, ich habe deinen Geist, ich habe dich dahin versetzt, nimm bitte Platz. Ist das eine gute Botschaft? Leute, das ist das Evangelium. Wir können in einer Sekunde in unserem Leben, egal in welchen Anfechtungen bist, egal in welchen Gedanken du bist mit deiner Seele, dass du auf einmal sagst, stimmt ja, mein Geist ist ins Himmlische versetzt. Und sofort kannst du switchen im Geist und bist in einer anderen Welt. Und ich erzähle euch hier nicht von Matrix und nimm die blaue oder die rote Pille, sondern ich rede die Wahrheit der Bibel. Du kannst alles nachprüfen, was ich dir sage. Und interessant, als ich dann Wortstudien gemacht habe, wie die anderen Übersetzungen es formuliert haben, dieser erste Satz dieses Verses, er hat uns mit auferweckt, ist immer gleich. Deshalb lassen wir das, obwohl das eine wunderbare Botschaft ist, ne? Die neue Natur, wir sind zu neuem Leben gebracht worden. Aber der zweite Teil, wie wird der denn übersetzt? Dieses, wo die Elberfelder sagt, dass der Vater uns hat mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Die anderen Übersetzungen sagen, Luther, der Vater hat uns mit eingesetzt im Himmel. Was für eine Aussage. Mit eingesetzt im Himmel in Christus. Die Schlachter sagt, er hat uns mitversetzt mit Christus in die himmlischen Regionen in Christus. Also in Bereiche, wo wir mit der Seele und Körper gar nicht Zugang hätten. In diese himmlischen Regionen. Die Zürcher Bibel sagt, Gott der Vater hat uns einen Platz in den Himmeln gegeben, in Christus. Das heißt, jeden Tag ist ein Platz für dich, nicht im Intercity, sondern am Thron Gottes für dich reserviert. Du hast einen reservierten Platz im Thronraum Gottes. Wow! Also mich hat das ganz neu geflasht und ich möchte das jeden Tag, dieses Privileg leben. Und seitdem ich das jetzt seit einigen Wochen tue, kann ich euch nur empfehlen, Leute, praktiziert es. Nicht, ich muss ja stille Zeit machen. Ich muss ja dieses. Nein, das ist eigenes Handeln. Ich muss das und ich muss das abarbeiten. Du nimmst Platz. Du setzt dich. Und der Herr öffnete die Augen, öffnete die Ohren. Und er beschenkt dich. Das ist etwas anderes, stimmt's? Nicht, ich muss stille Zeit machen. Sondern es ist da auch eine ganz andere Sache. Stell dir mal vor, du musst eine Mahlzeit zubereiten. Dann musst du selber. Oder du wirst von deinem Liebsten oder deiner Liebsten zum Essen eingeladen. Wo du am liebsten hin zum Essen gehst. Stimmt das nicht? Freust du dich nicht schon ein paar Tage vorher darauf? Ah, da gehen wir gleich essen hin. Da freut man sich doch schon die ganze Zeit drauf. Sei doch ehrlich. Und genau dieses Umdenken muss stattfinden, was viele von uns nennen geistliche Übungen, stille Zeit. Hack das doch mal ab. Mit diesem, dass du da was machen musst. Der Vater lädt dich ein und sagt, dein Platz im Himmel ist reserviert, nimm Platz. Der Tisch der Segnungen ist gedeckt. Du darfst essen, du darfst trinken. Das ist eine gute Nachricht, Leute. Ich merke, ihr seid total begeistert. Macht aber die Maske runter. Ich möchte mal sehen. Hey, dann sagt die gute Nachricht noch, finde ich interessant. Der Vater hat uns zusammen mit ihm, mit dem Herrn Jesus Christus, in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Da sind wir über den Mächten, versteht ihr, von diesem Platz aus. Da musst du nicht mehr in den Jumbo. Wir sind über den Mächten mit Christus eingesetzt. Was für eine Botschaft. Und das Buch, jetzt pass auf, das Buch. Der Vater hat uns zusammen mit ihm, mit Christus, in die Himmelswelten auf den Ehrenplatz gesetzt. Diese Wirklichkeit erleben wir in der Verbindung mit dem Messias Jesus. Also in Christus. Stark, oder? Auf dem Ehrenplatz. Ein Platz ist reserviert. Den Platz der Herrschaft dürfen wir einnehmen, in und mit Christus. Was für Aussagen. Dieses Geheimnis des Glaubens muss jeder Christ zunächst erstmal in der Schrift entdecken. Und wenn du es entdeckt hast, dann musst du es anfangen zu glauben und dann in diese, wie der Epheserbrief, Theorie und Lehre, in die Praxis umzusetzen. Es wirklich zu praktizieren und es jeden Tag. Watchman Nee schreibt, unser Christenleben beginnt damit, dass wir sehen, was Gott alles für uns bereit hat. Was für eine Aussage. Dass du siehst, dass dir die Augen geöffnet werden. Nicht, was du dir erarbeiten musst. Jetzt muss ich auch und dann gegen den Feind und in der Welt. Du musst gar nichts. Setz dich in den Platz und lass dir die Augen öffnen, was Gott für uns vorbereitet hat. Mann, was für eine Botschaft. Unser Christsein beginnt grundlegend in der Position sitzend im Himmel und von Gott empfangend. Sitzen und empfangend. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Satz, unser Leben wird nur dann wirklich grundlegend verändert, wenn wir jeden Tag diesen reservierten Platz in der Himmelswelt einnehmen. Natürlich kann man losrennen und wandeln und handeln und stehen gegen den Feind, aber du warst vorher nicht in der Herrlichkeit. Du hast keine Licht, keine Kraft, keine Stärkung empfangen. Dann geh mal in die Welt. Ist schnell die Kraft verbraucht, stimmt sich? Der Akku ist ganz schnell leer. Und dann kommt noch der Feind und dann sollst du stehen. Und du sagst schon nach dem Wandeln und Handeln in dieser Welt, ist schon oft stressig genug, sei doch ehrlich. Du sagst, ich bin schon so platt, ich kann schon nicht mehr. Und dann kommt noch der Feind und sagt, ich breche jetzt schon gleich zusammen. Jetzt kommt noch der Feind, jetzt soll ich auch noch stehen. Ich krieg den Schild des Glaubens. Den krieg ich schon gar nicht mehr hoch. Versteht ihr? Warum? Weil wir die Tage in unserem Leben falsch anfangen. Und ich glaube, wir Deutschen sind dafür prädestiniert. Und die Schwaben? Du musst auch was schaffen. Du schaffst vielleicht mehr, wenn du zuerst im Thronraum Platz nimmst, dich kräftigst, aus seiner Herrlichkeit in diese Welt gehst und dann strahlst sein Licht, seine Herrlichkeit und dann gestärkt bist. Wenn der Feind dir begegnet, ja, dann soll er dir mal begegnen. Wenn du aus der Herrlichkeit gekommen bist, Amen, soll er dir mal begegnen, weil du bist so gestärkt, das Türschild verdeckt dich komplett. Und da steht, wie viele Pfeile kannst du damit auslöschen? Alle feurigen Pfeile des Feindes kannst du mit dem Schild des Glaubens auslöschen. Was für eine Botschaft, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun. Was für eine Botschaft, ihr Lieben. Wow. Jeden Tag lernen, in dieser Position im Himmel zu sitzen. Unser Geist ist versetzt in die Himmelswelt und wir dürfen vom Vater empfangen. Und dann sagt der Vater, wenn du dann kommst, im Geist, gehst du in den himmlischen Raum, vor den Thron der Gnade, am Thron der Gnade. Und der Herr empfängt dich. Und dann bietet dir den Platz an. Nimm Platz in meiner Gegenwart. Manchmal ist es ja gut, es gibt Zeiten, da werfen wir uns in Ehrfurcht vor dem Herrn nieder. Kennt ihr das auch? Oder man kniet. Aber es gibt Zeiten, wo der Herr dir einfach sagt, nimm Platz an dem Tisch meiner Gnade. Stimmt das nicht? Ich will dich stärken. Komm, nimm Platz an meinem Tisch. Und jetzt erkenne und staune, welche neuen Realitäten mein Vater durch deine Erlösung bereits vollbracht hat. Was ich für dich vollbracht habe. Fang an, darin zu leben. Fang an, diese Segnungen zu genießen. Setz dich. Nimm Platz im Allerheiligsten. Du bist privilegiert. Du hast Zugang. Davon haben Hunderttausende, Millionen von alten Bundesgläubigen geträumt, mal in diesen Raum des Allerheiligsten mal reingehen zu dürfen. Stimmt's? Und jeder Gläubige des neuen Bundes hat Zugang zu diesem Raum und sagt, ach, ich habe gar keine Lust, da reinzugehen. Oder welchen Sinn macht das denn, Sada? Ich kann doch hier viel mehr was schaffen. Ist das absurd oder ist das absurd? Da muss man nicht Amen sagen, da muss man nur sich vor den Kopf hauen und sagen, oh Mann. Ja, das ist sowas von krass, was wir mit diesen Wahrheiten machen, wie wir sie fast verachten. Und so sollte es nicht sein. Und ich gehe jetzt mal auf diese Einladung ein. Deshalb habe ich den Stuhl hier hingestellt. Er ist wichtig. Dieser Stuhl heute ist so wichtig. Ihr müsst das in Erinnerung behalten. Weil der Vater, der Herr Jesus, der Heilige Geist, sie laden uns jeden Tag ein. Setz dich. Nimm Platz. Im Thronraum ist ein Platz für dich reserviert. Ich warte in diesem Thronraum auf dich. Ich erfrische dich, wenn du hier kommst und Platz nimmst. Ich reiche dir das Wasser des Lebens. Und zwar nicht knapp, sondern voll, überfließend. Deshalb ein gutes Bild, Birgit, dass du mir das Wasser gleich auch zu Anfang gereicht hast. Was für ein tolles Bild. Er reicht dir das Wasser des Lebens. Er stärkt dich mit dem Brot des Lebens. Und der Heilige Geist, der ermutigt dich, sagt, ja, nimm Platz. Lass dich kräftigen. Nimm diese nahrhafte Speise der Milch und der festen Speise zu dir vom Wort. Empfange diese Worte. Lass dich vom Wein meiner Liebe berauschen. So viele Leute waren nicht mehr berauscht im Heiligen Geist. Stimmt's von euch? Es gibt den Wein des Heiligen Geistes, den ihr trinken könnt und ihr dürft davon voll sein. Abgefüllt mit dem Heiligen Geist. Das wäre doch mal wieder schön, oder? Dass der Herr sagt, ich habe ein gutes Fläschle für dich. Ich gieße dir ein. Ich merke, mein Kind, du sehnst dich nach einem Rausch. Du brauchst den Rausch dieser Welt. Ich habe einen Rausch des Heiligen Geistes für dich. Amen. Ich gebe dir den Wein meines Geistes. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich hoffe, du weißt auch, wovon ich spreche. Es gibt diesen Wein und du darfst ihn trinken. Lass dich von meiner Freude anstecken, sagt der Heilige Geist. Und der Vater und der Sohn sagen, lass dich von meinem Geist begeistern. Und der Heilige Geist, er wird dir dann einfach sagen, sei und bleibe jeden Tag einige Zeit, der Herr wird dir zeigen, wie lange, wir machen gar nichts Gesetzliches, ihr versteht. Der Herr wird dich führen. Sei und bleibe jeden Tag einige Augenblicke, einige Zeit in der Atmosphäre des Himmels. Und wenn du dann aus der Atmosphäre des Himmels kommst, nimmst du sie mit in diese Welt. Und du nimmst sie mit gegen den Feind, ihr versteht. Was für eine Botschaft. Sei in der Atmosphäre des Himmels. Und der Herr sagt, das ist meine Atmosphäre und du bist mein Kind und deshalb gehört meinen Kindern meine Atmosphäre, denn du bist ein Kind des Himmelreiches. Meine Atmosphäre ist für dich, denn der Vater sagt zu dem dagebliebenen Sohn im Gleichnis, Lukas 15, der sich dann beschwert, ich habe alles doch für dich gemacht, ich bin doch rumgerannt in dieser Welt, ich habe doch alles gemacht. Und nie hast du mir was gegeben. Was sagt der Vater? Alles, was mein ist, ist dein. Die Atmosphäre des Himmels, sie ist für dich. Und der Heilige Geist, er wird jeden Tag neu zu dir sprechen. Der Herr Jesus wird dich einladen, der Vater wird dich einladen und wird sagen, komm zu mir. Komm zu mir. Setz dich zu mir. Ich habe dir wichtige Dinge zu sagen. Höre mir zu. Und das erinnert uns an Salomo, an Sprüche 4. Ne? Neige deine Ohren meinen Worten. Der Herr wird Worte zu uns sprechen. Und der Herr sagt dann wirklich, ja, ich spreche wichtige Worte zu dir. Keine leeren Worte wie manche Politiker. Keine kraftlosen Worte, sondern Worte des Lebens. Worte voller Kraft und Ermutigung. Worte der Kurskorrektur, die dich wieder auf den richtigen Weg bringen, die dich in die richtige Richtung bringen, damit du wirklich am Ziel ankommst. Der Heilige Geist sagt zu dir, setz dich und schau auch weg. Wovon denn weg, Herr? Schau weg einige Augenblicke von der Erde, stimmt's? Schau weg von der Erde. Richte den Blick empor und was siehst du? Schau weg von der Not, der Ungerechtigkeit, vom Leid und Elend. Schau weg. Sieh dich in meiner Himmelswelt um. Ja, Herr, da ist ja nur Herrlichkeit. Da ist ja alles wunderbar. Und was ist das Schönste? Du, Herr. Du, denn du bist im Zentrum des Himmels. Und ich sag dir, wenn du dort immer wieder verweilst, was du siehst, es wird dich umhauen. Wenn du noch nicht Platz genommen hast, wirst du dich setzen müssen, weil es haut dich um. Du schaust meine Herrlichkeit. Und deshalb sagt der Herr, lass dich von meiner Güte und von meiner Gnade umfangen. Empfange Trost für deine traurige Seele. Empfange Heilung für deine verletzte Seele. Empfange Heilung für deinen Körper. Empfange an meinem Thron meinen Frieden und meine Ruhe. Und wenn du wegguckst von der Erde und dich umschaust im Himmel auf das Zentrum, dann siehst du mich auf dem Thron sitzen. Und da ist keine Verdammnis und keine Ablehnung dir gegenüber, sondern da ist Annahme. Weil du in Christus durch sein Blut angenommen bist, geliebt bist. Und du wirst sehen und schauen auf den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Deshalb schau nicht an dir herab, schau nicht auf dein Versagen, schau nicht auf deine Unfähigkeiten, sondern der Herr lädt dich ein und sagt, schau auf meine Erlösung. Eine vollkommene Erlösung, es ist vollbracht, es fehlt nichts an dieser Erlösung für dich. Schau mich an, schau auf meine Stärke, schau auf meine Reinheit, schau auf meine Heiligkeit, schau auf meine Freundlichkeit, schau auf mich und du siehst und empfängst meine Herrlichkeit. Wir kommen zum Schluss. Watchman Nee sagt, christlich glauben bedeutet tatsächlich, dass Gott in Christus alles vollbracht hat und wir im Glauben die auf Tatsachen beruhende Freude eingehen dürfen. In diesem Zusammenhang ist unser Schlüsselwort sitzen nicht ein Befehl abzusitzen, sondern dass wir in Christus sitzend sehen sollen. Unsere Ruhestellung ist uns von Gott gegeben. Er zeigt uns das vollendete Werk seines Sohnes und bietet es uns an. Alles ist bereit. Was ist jetzt zum Schluss zu tun? Das ist die Frage. Was ist zu tun? Es muss ein Umdenken stattfinden. Paulus lehrt das ganz klar. Wir müssen unsere Gedanken erneuern. Denn an dieser Stelle müssen wir ganz stark aufpassen. Wir sagen, das war eine super Botschaft, ist ja ganz toll. Aber da kommt dann der Feind und da kommt unser Fleisch, unsere alte gefallene Natur. Sie wollen uns in den Rücken fallen mit Lügen und verdrehten Argumenten, um uns ja von diesen großartigen Segnungen abzuhalten. Und du fragst dich, boah, wie soll ich das denn jetzt machen? Wie soll ich das alles hinkriegen? Oder der Schwabe in dir kommt total durch und sagst, was soll dabei schon rauskommen? Ja, da zu sitzen und zu warten, ist ja wie im Wartezimmer. Oder an der Bushaltestelle oder am Bahnhof sitzen. Was für eine vergeudete Zeit, da zu sitzen und zu warten. Was könnte ich in dieser Zeit nicht alles schaffe, mache und tun? Hä? Hey, Da kommt das Fleisch aber durch und jetzt bleibt es alles liege. Pass auf, was dein Fleisch und was der Feind dir sagt. Warum? Zwei klare Aussagen zum Fleisch und zum Feind. Erstens, unser Fleisch versteht nichts vom Geist Gottes, stimmt's? Versteht nichts von seinen Wegen, von seinem Handeln. Es ist ihm unverständlich. Zweitens, der Feind weiß umso besser um die Wege Gottes. Und er weiß um den Segen. Er hat früher im Segen Gottes gelebt. Er weiß, er kennt das. Und er hat absolut kein Interesse daran, dass irgendein Christ oder noch eine ganze Gemeinde oder viele Gemeinden diese Segnungen, die Gott der Vater in Christus zur Verfügung stellt, jedem, nicht dem Hohepriester, nicht denen, die vollamtlich irgendwo bezahlt werden oder irgendwas, jedem neutestamentlichen Gläubigen ist dieser Platz in der himmlischen Welt reserviert. Was für eine Botschaft. Der Feind will dich abhalten. Und deshalb, in den nächsten Tagen und Wochen, da ist der eine und der andere und vielleicht noch sieben andere, die diese Botschaft hören, auch zu Hause und sie nachhören. Auch ihr seid gesegnet, wenn ihr sie nachhört später online. Dass wir sehen werden, dass wir aufwachen, diesen Lebensstil ergreifen, diese Segnungen. Und wir werden das tun, wir werden uns davon nicht abhalten lassen. Ich praktiziere das und das ist gut. Es geht jetzt nicht um, dass du jeden Tag da stundenlang sitzt. Ihr wisst, der Herr wird dir das zeigen. Sei da ganz entspannt. So wie ich da ganz entspannt gesessen habe, so ist das für dich dann auch. Und dann wirst du begreifen, hey, ich sehe das jetzt auf einmal. Ich kann, mir sind die Augen geöffnet, ich kann das sehen. Ich kann das jetzt empfangen, ich kann das schmecken. Ich kann essen und trinken, ich bin eingeladen. Und wie kostbar sind diese Speisen und sie kräftigen mich und ich wachse durch sie und die anderen bemerken, dass du wächst. Die letzte Bibelstelle, Prophet Jesaja, der macht das sehr deutlich, 40, Verse 29 bis 31. Wenn wir Platz nehmen im Thronraum Gottes, passiert genau das, was ich in der ersten Predigt in diesem Jahr im Januar gepredigt habe. Wir werden auffahren mit Flügeln wie Adler, gestärkt. Ich lese das nach der Übersetzung Neues Leben. Jesaja 40, 29 bis 31. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Halleluja. Und jetzt möchte ich mit euch ein ganz kleines Experiment machen. Es dauert wirklich nur ganz kurz, damit wir dann den Segen, wir werden nämlich dann, wenn ich gleich bete, werde ich statt zu sagen, erhebt euch mal zum Segen oder zum Gebet, dann werden wir uns gleich, wenn ich nach der Predigt bete, werden wir uns setzen. Deshalb bitte ich euch jetzt mal, jetzt alle aufzustehen, auch zu Hause. Ich bitte euch, wo es euch möglich ist. Ich bitte, macht das mal mit, dass wir uns jetzt bewusst hinstellen und dass wir diesen Schluss jetzt wirklich so empfangen, bevor wir gleich zusammen dieses Segensgebet des Paulus beten, was er den Ephesern für sie auch gebetet hat. Und das beten wir dann zusammen. Lass es dir nochmal sagen, während du stehst und du merkst, jetzt musst du eine Last tragen. Ne? Merkst du das? Es ist der Schnell, du musst eine Last tragen. Wenn du stehen kann man nicht lange, es ist nicht angenehm. Deshalb gegen den Feind, manche stehen die ganze Zeit und wollen immer kämpfen. Es ist unangenehm. Das kann man nur eine Zeit, das kann man nicht die ganze Zeit. Und auch rumlaufen ist eine ganze Zeit mal gut, dann muss man sich wieder setzen. Und deshalb sagt der Herr, hey, im himmlischen Bereich, am Thron der Gnade, das ist eben nicht wie in einem völlig stickigen Wartezimmer zu sitzen. Stimmt's? Das ist die Herrlichkeit. In diesem Wartezimmer hast du vielleicht noch die Sorge, dich zu infizieren. Und du musst ellenlang da wirklich nutzlos rumsitzen und vergeudest deine Zeit. Wenn du in meinem Thronraum sitzt, wirst du dich mit meiner Liebe infizieren. Mit meiner Herrlichkeit. Amen. Du wirst dich nur mit Gutem infizieren. Und du wirst da nicht nutzlos herumsitzen. Watch me nie zum Schluss. Sitzen ist eine Ruhestellung. So widersinnig es klingen mag, so ist es dennoch wahr, dass wir im Christenleben nur dann vorwärts kommen, wenn wir in erster Linie lernen, uns zu setzen. Solange wir laufen oder stehen, tragen unsere Glieder das ganze Gewicht unseres Körpers. Im Gehen und Stehen verbrauchen wir Kraft. Sitzen wir aber, so ruht das Gewicht auf dem Stuhl. Im Sitzen ruhen wir aus. Gehen oder Stehen ermüdet uns. Wir fühlen uns ausgeruht, wenn wir uns eine Weile hinsetzen. So ist es auch im geistlichen Leben. Sitzen bedeutet, dass unser ganzes Gewicht, unsere Last, wir selbst, unsere Zukunft, was immer es sein mag, auf Jesus ruht. Was für eine Aussage, ihr Lieben. Bevor ich mit euch bete und bevor ich euch bitte, dann zu dem Gebet bewusst Platz zu nehmen, überlege ich mir jetzt die letzten 2, 3 Sätze, die ich euch sagen soll. Ich glaube, dass Gott der Vater, dass Gott unser Herr, er möchte, dass wir wissen, dass du weißt, dass du jederzeit Zugang zum Himmel hast. Zugang zum Thronraum Gottes hast und dass dir diese Ruhestellung im himmlischen Bereich von Gott zur Verfügung gestellt ist und geschenkt ist und dass du es dir nicht verdienen und erarbeiten musst. Und der geistliche Kampf wird nicht im Stehen und Wandeln nur entschieden, sondern auch im Sitzen. Amen. Und jetzt bitte ich euch zum Gebet, ganz bewusst Platz zu nehmen und zu empfangen. Ich möchte mit euch beten, dieses Gebet, was der Apostel Paulus gebetet hat für diese Gemeinde in Ephesus, in Kapitel 1, die Verse 17 bis 23, ich möchte, dass ihr euch völlig entspannt, auch zu Hause, setzt euch völlig entspannt in Gottes Gegenwart jetzt hin. Wir haben Zugang in unserem Geist in die himmlische Welt. Und ich möchte es so machen, dass ich ganz kurze Sätze bete, ähnlich wie bei einem Übergabegebet. Und ihr wiederholt das leise, halblaut. Ich weiß, hier im Raum ist das schwierig, aber ihr könnt es ganz leicht flüstern innerlich oder denken. Zu Hause könnt ihr es machen. Aber ihr wisst, dass ich es innerlich mitbete. Darum geht es mir. Ich lasse da Zeit. Ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift. Und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns den Gläubigen wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, jede Gewalt und Macht. und jede Herrschaft und über alles andere. In dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber, wir sind sein Leib. Und wir sind erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Amen.